Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo zur mittlerweile 143. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und man hört sich, Corona ist zwar vorbei, aber ich bin immer noch komplett angeschlagen. Aber was soll's, es ist die vorletzte Folge in diesem Jahr und diesmal haben wir keinen Profi am Start, keinen Ex-Profi am Start, sondern einen Kommentator von Sky mal wieder. Nachdem wir den Andi Lengenfelder vor ein paar Jahren hatten, jetzt einen Fade-Kommentator. Er ist eigentlich bekannt durch die Top-Spiele der zweiten Liga, aber er stellt sich trotzdem mal vor. Hi Stefan.
Ja, Stefan Empel ist hier. Servus, schön da bei euch zu sein. Gebürtiger Nürnberger, Sportjournalist, interessiert vor allem im Fußballbereich und Eishockeybereich und auch im Tennisbereich. Das sind so meine drei wichtigsten Sportarten, auf die konzentriere ich mich. Und bei Sky, du hast es ja schon kurz angesprochen, jetzt schon lange eigentlich am Start, seit 2006, seit der WM damals und mittlerweile im Moderationsbereich, Kommentarbereich unterwegs und macht Spaß.
Glaube ich dir, man sieht dich ja immer im Fernsehen, du machst es ja auch mit voller Leidenschaft und ich glaube auch als Fußballfan, wenn ich mich nicht ganz täusche, macht es dann natürlich dann ganz besonders Spaß, der Job, oder?
Absolut, Fußball live zu erleben ist einfach ein Genuss, ne? Im Stadion mit dabei zu sein, nah dran zu sein. Diese Leidenschaft hört eigentlich nie auf, also da wird man nie satt, weil Fußball halt immer weiter erzählt wird, immer neue Themen kommen, die Dinge sich ja auch entwickeln, ne? Also Fußball 2006 ist nicht mehr Fußball 2025, aber ich war als kleiner Junge auch schon im Stadion schöne Erlebnisse gehabt, damals 1. FC Nürnberg gegen AS Rom im UEFA Cup mit Rudi Völler bei AS Rom. Das war so mein erstes großes Highlight, aber auch in der Bundesliga das ein oder andere Mal im Stadion gewesen. Das sind so die Erinnerungen, die ich habe. Also es hat sich eigentlich schon früh in meinem Leben abgezeichnet, dass ich immer wieder am oder neben dem Fußballplatz bin.
Ja, perfekt. Ja, nee, also wenn du mir von diesen Spielen erzählst, ich glaube, da war ich noch nicht mal auf der Welt, weil ich bin 93er Jahrgang, also es sind noch Zeiten, die habe ich gar nicht mehr erlebt. Ich habe der Pokalsieg war mein größtes Highlight, glaube ich, und die Aufstiege, aber so international, außer 2007, 2008 natürlich, wo wir der einzigste Club der Welt waren, der einen Pokalsieg holt und das Jahr drauf absteigt, habe ich sowas, glaube ich, noch nie erlebt.
Das stimmt, ja. 2007 war ich auch im Stadion. War aber auch mal Stadionsprecher beim Club in den 90er Jahren, hatte eine geniale Zeit, weil genau in dieser Zeit als Stadionsprecher sind wir zweimal aufgestiegen von der Regionalliga, damals dritte Liga noch. Ne? Da gab es die Profiliga noch nicht, die dritte. Ein bisschen die Bundesliga mit Entenmann, mit Felix Magath. Ja, legendäre Zeiten, gute Erinnerungen.
Glaube ich, vor allem wenn du die Namen sagst, das sind ja absolute Legenden, wenn man auch allein Magath sieht, was der für die Vita hingelegt hat. Ob als Spieler oder Trainer. Ist schon geil, wenn man sowas nochmal live erlebt. Also wie gesagt, ich bin da viel zu jung dafür. Ich habe dafür die neue Generation. Was heißt neue Generation? 2007 ist ja auch schon wieder für die heutige Jugend ewig lang her.
Ja, ich bin Felix immer noch freundschaftlich verbunden. Wir haben regelmäßig Kontakt. Sehen uns auch immer wieder. Sehr interessanter Mensch, intelligenter Mensch, der damals fast eine Fußballsensation in Nürnberg geschafft hat. Ne? Ich kann mich erinnern, Club war auf dem Abstiegsplatz. Und dann mit relativ einfachen Mitteln viel 1-0 Siegen dann in die Bundesliga geführt. Das war schon phänomenal.
Glaube ich. Und wie gesagt, wenn man auch die finanziellen Möglichkeiten vom 1. FC Nürnberg über die letzten 20 Jahre, sage ich mal, sieht, ist es schon phänomenal, wenn man erstmal in die erste Liga aufsteigt und vor allem dann auch die erste Liga eine Zeit lang hält, was wir ja auch eine Zeit lang geschafft haben. Und mittlerweile ist immer eher so eine Fahrstuhlmannschaft, wenn wir es überhaupt schaffen.
Absolut. Darum geht's, aufzukommen. Da spielt die Musik, aber da haben sich andere jetzt auch schon in den letzten Jahren die Zähne ausgebissen. Im Moment muss man ehrlich sagen, es ist grauer Zweitliga-Alltag für den FCN.
Aber dir kannst du ja ganz recht sein mit deiner Haupttätigkeit in der zweiten Liga, weil da bist du ja am meisten vertreten. Und außerdem ist die zweite Liga doch viel interessanter aktuell als die Bundesliga.
Ja. Also sie war auf jeden Fall super interessant, als der HSV in der zweiten Liga noch mit dabei war. Jetzt ist es auch noch interessant, es sind ja Traditionsvereine drin. Ich finde immer, das Außenrum ist eigentlich schon beeindruckend der, ja, der Qualität oder auf die Qualität geguckt. In der Bundesliga wird schon nochmal ein anderer Ball gespielt. Ne? Also ich war jetzt neulich bei Hertha BSC gegen Dresden, waren 70.000. Gedacht, dass das könnte auch irgendwie ein Europapokalfinale sein im Olympiastadion in Berlin. Aber wenn man dann natürlich auf die Qualität des Fußballs sieht, dann gibt es dann schon noch große Unterschiede. Das ist so ein bisschen eigentlich diese Diskrepanz, die es gibt, ne? Die Begeisterung der Menschen für diese Vereine und für diese Liga und die sportliche Qualität am Ende, weil es ist halt schon sehr viel körperlich und rustikal, was da alles über die Bühne geht. Und die feine Klinge sieht man dann eher in anderen Wettbewerben und halt in der Bundesliga noch.
Ja, natürlich, natürlich. Ich vergleiche das auch gerne mit meinen Gästen. Wir haben ja auch sehr viele aus Österreich aktuell am Start. Und da vergleichen wir gerne die erste Liga in Österreich, wo auch noch ansatzweise Fußball gespielt wird. Und dann kommt halt die zweite Liga, da wo ich auch schon durch Kumpels bei 3, 4 Spielen war. Und glaub mir, das ist eine reine Kampfliga. Da ist die zweite Liga bei uns in Deutschland noch eine schöne Fußballliga.
Ja, eine Mischung vielleicht aus, ne? Also, aber wenig Mannschaften haben es in der zweiten Liga geschafft, sich wirklich spielerisch durchzusetzen. Es gab schon mal Ausnahmen mit Bremen, Stuttgart. Hertha hat jetzt auch spielt auch einen gepflegten Ball, aber ansonsten geht es halt viel ums Umschalten, um Tempo, um Körperlichkeit, Standardsituationen. Das sind so die wichtigsten Features.
Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt eh schon im Thema drinnen sind mit der zweiten Liga, können wir ja mal auf die zweite Liga schauen aktuell. Die Saison ist jetzt fast in der Winterpause. Wie siehst du die Saison aktuell? Weil du bist ja auch relativ oft in den Stadien, relativ oft am Feld und hast die Spiele live richtig nah miterlebt. Es sind ja 16 Spieltage, jetzt so knapp die Hälfte der Saison ist rum. Was ist deine Einschätzung aktuell? Wer ist deine Überraschung und wo sagst du eigentlich, da könnte mehr gehen?
Es gibt eigentlich keine Überraschung. Wer sagt irgendwie, Elversberg wäre eine Überraschung, der täuscht sich halt. Also die zweite Liga ist total ausgeglichen. Es gibt Vereine, die sich immer wieder neu erfinden und das richtig gut machen auf hohem Niveau. Das muss man wirklich so feststellen. Auch wenn man bedenkt, dass Kwasniok Paderborn verlassen hat und alle gesagt haben, boah, das wird schwer, in die Fußspuren von ihm zu kommen. Jetzt hast du in Paderborn mit Kettemann einen, der macht es eigentlich fast noch besser. Dass Mannschaften wie Paderborn und Elversberg da vorne mit dabei sind, das ist einfach keine Überraschung, ja, weil die machen halt einfach einen soliden Job über Jahre hinweg, unaufgeregt, medial ohne Druck. Und die großen Clubs, die da drin sind, Schalke ist jetzt zwar mal vorne, also haben aber auch lange gebraucht, um in diese Position zu kommen. Die wären ja zwischendurch fast mal runtergegangen in die dritte Liga. Es war ja teilweise auch mal Abstiegskampf. Ich kann mich erinnern, im letzten Spiel gegen Elversberg ging es wirklich noch um die hinteren Plätze. Und diese Unruhe, die auch den ersten FC Nürnberg immer wieder heimsucht, ne, diese Erwartungshaltung, die aus einer Tradition heraus quasi zustande kommt, das ist halt ein klarer Wettbewerbsnachteil. Auch wenn man dann natürlich trotzdem ein großes Interesse hat, wenn es gut läuft und eine Euphorie entfachen kann und in den Stadien größere Zuschauerzahlen hat, mag alles sein. Aber in diese Position mal zu kommen, ist einfach schwer. Und deswegen ist die zweite Liga komplett spannend, offen, überraschend. Aber ich sage nach wie vor, Paderborn und Elversberg sind für mich keine Überraschungsteams. Die Zeiten sind längst vorbei, ne?
Ja, definitiv. Also Elversberg spielt jetzt, seitdem sie aufgestiegen sind, einen richtig guten Fußball mit Kampf, aber trotzdem auch fußballerischen Elementen. Und eigentlich das erste Jahr kann man sagen, wenn sie mal oben dabei sind, okay, das ist vielleicht Glück, aber die tun es ja über Jahre, seit 2, 3 Jahren, glaube ich, regelmäßig beweisen, da oben mit dabei zu sein. Und dann ist es kein Glück mehr. Dann ist es Können und clevere Strategien am Transfermarkt, ganz ehrlich. Und ich finde auch, Elversberg steht da verdient, absolut verdient da oben.
Klar, auch Trainerwechsel, ne? Also einen richtig guten Mann verloren nach Bremen. Einer der besten Coaches, finde ich auch, mit seiner Erfahrung her. Und dann trotzdem auch gut nachbesetzt. Und da geht es halt einfach weiter. Man bleibt bei den Prinzipien und gerät nicht aus den Fugen, bloß weil. Und das war beim Club ja in der Historie auch oft der Fall, ne, dass man viel auf den Trainer quasi projiziert hat. Und wenn dann ein Wechsel zustande kam, dann war der ganze Verein erstmal wieder im Umbruch. Und das sind ja die strategischen Fehler, die halt immer wieder gemacht werden. Der Verein muss eigentlich ruhig bleiben in seiner Strategie, in seiner Denke über Fußball, was Jugendabteilungen angeht, Durchlass dann auch Richtung Profis und so. Da kann ein Trainer für eine gewisse Zeit natürlich eine große Rolle spielen, darf aber nicht wichtiger sein als das, was du an Strategie in deinem Verein verankert hast. Und das ist meist das große Problem, ne?
Ja, definitiv. Ich kann damit eh nie was anfangen. Mit Trainer raus, Trainer raus. Es gab natürlich auch wenn wir auf dem FC Nürnberg schauen, weil ich ja großer Fan bin, den ein oder anderen Trainer, wo ich selber gesagt habe, nach einer gewissen Zeit, ey, haut den bitte raus. Aber sonst bin ich immer der Verfechter, haltet am Trainer fest, weil er ist eh die ärmste Sau. Wenn die Spieler nicht das umsetzen, was im Training passiert, ich war auch teilweise dieses Jahr in Nürnberg im Training, habe zugeschaut, da spielen die ganz anderen Fußball als in der Liga teilweise. Also liegt es ja nicht nur am Trainer. Und ich finde auch die Entscheidung jetzt zum Beispiel gut, an Klose festzuhalten, obwohl wir so einen schrecklichen Saisonstart am Ende des Tages hatten.
Ja, er kann ja auch gar nichts dafür. Es war ja also im Management einfach sehr unglücklich insgesamt, ja, muss man sagen. Timing, Kader, wann hat er denn den Kader zur Verfügung? Welche handelnden Personen haben sich überhaupt ums Sommertransferfenster gekümmert? Die Rebbe-Farce, das muss man ja auch mal sagen. Ja, und es ist halt immer auch wieder beim Club das Thema Aufsichtsrat, einfach ein viel zu schwaches Gremium, das nicht spürbar ist. Das finde ich, die Kontrolle, die sie normalerweise ausüben müssen, die Aufsichtsräte, die ist für mich nicht spürbar. Ja? Weil ich hätte damals mit Sicherheit nicht so schnell akzeptiert, Olaf Rebbe rauszuwerfen. Das muss man mal ehrlich sagen. Ein Mann, der den Verein in wenigen Monaten komplett saniert hat, so ungefähr mit den Millionentransfererlösen. Da hätte ich schon mal gesagt, pass mal auf, ihr wollt jetzt den Mann wirklich rauswerfen, der euch in den letzten Monaten einen Geldsegen in noch nie dagewesener Art und Weise beschert hat. Also ich glaube, da durch ein paar, ja, sagen wir mal, Irritationen, die es da im zwischenmenschlichen Bereich geht, das kann einfach gar nicht sein. Ja? Und dann auch keinen Nachfolger zu präsentieren und im Sommer dann da ein Vakuum zu haben und dann einen Nachfolger zu präsentieren, der vom anderen Verein gesperrt wird und dann erst nach dem Transferfenster seinen Job antritt. Das ist halt leider semi-professionell, das hat mit zweiter Liga nichts zu tun, auch wenn die Mannschaft, wie sie jetzt im Kader dasteht, trotzdem viel zu groß auch an Kaderstärke, das muss man auch sagen, oder an Breite, super Einzelspieler hat. Ich finde trotzdem in den letzten Wochen, ja, es blitzt immer mal wieder auf, auch jetzt auf Schalke, klar, Schiedsrichterentscheidung, gelb-rote Karte, Schalke wäre möglich gewesen, am Ende hast du kein Tor gemacht und hast verloren. Man kann nicht immer nur über die Schiedsrichter und Pech sprechen. Manche Sachen, die sich über längere Strecken halt dann auch immer widerspiegeln, sind schon auch hausgemacht. Ne? Das muss man schon so sehen. Und klar ist ein Markieff ein super Spieler. Klar haben wir mit Yilmaz einen guten Linksverteidiger. Klar haben wir einen georgischen Nationalspieler auf der Innenverteidigerposition. Nur wenn du natürlich 8 Wochen nach Saisonstart erst in die Saison einsteigen kannst als Trainer und mit der Mannschaft, dann hast du einen klaren Wettbewerbsnachteil, weil bis dahin haben sie, glaube ich, nicht so viele Punkte geholt. Ne? Und jetzt tun sie sich halt schwer, auch ins Rollen zu kommen. Immer mal wieder sind mal ordentliche Spiele dabei. Wobei so richtig geknallt hat es eigentlich noch nicht. Ja? Es waren auch viele glückliche Siege dabei gegen Braunschweig zu Hause. Das Spiel musst du nicht zwingend gewinnen. Klar, jetzt den einen oder anderen Punkt auch mehr holen können. Auf Schalke jetzt zuletzt wäre auch ein Unentschieden möglich gewesen. Aber am Ende stehst du da, wo du stehst. Und das absolut zu Recht. Ich finde den Club, was die Ergebnisse angeht, kein Deut besser. Und auch kein Deutsch schlechter.
Ja, definitiv. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel wie auf Schalke gestern, ich habe es mir ja natürlich angeschaut. Und dann die Aussage vom Klose, ich gebe ihm vollkommen recht, das ist eine klar gelb-rote Karte, aber scheiß doch auf die eine Situation. Du hast da drei, vier hundertprozentige Chancen, durch Stepanov eine, durch den Georgier eine, durch Zuma eine, wenn der Justwan einmal cleverer ist. Und dann darfst du dich beschweren, wenn Schalke, die waren gestern überhaupt nicht gut, meiner Meinung nach, dann einmal clever vors Tor kommt, den darfst du auch niemals schießen lassen. Da stehen zwei Verteidiger neben diesem Schützen, neben Becker. Warum darf der da schießen? Natürlich hat Jan Reichert, vielleicht hätte er mehr in der Mitte stehen müssen, kann man auch sagen. Zumindest habe ich 500 Bilder bekommen, weil ich großer Jan Reichert-Verfechter bin. Aber du musst deine Hausaufgaben machen und deine Chancen auch nutzen, weil Schalke war, du siehst es ja selber, du bist oft genug im Stadion, kannst vergleichen, Schalke war gestern nicht gut. Aber die stehen halt oben und wenn man oben steht, hat man das Glück.
Ja, aber wie gesagt, es ist nicht nur Glück. Also, das bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass es jetzt Glück war. Also, das ist einfach ein cleverer Sieg gewesen und der Club hat einfach seine Chancen nicht gemacht, hat kein breites Kreuz. Mir fehlt auch ein bisschen so diese breite Brust irgendwie für diesen Verein, der so viel mitbringt an Dimension, an Wucht. So spielt diese Mannschaft nicht, ja. Und Miro Klose ist ein super Typ, wirklich, also total nett, demütig, auch mit seiner, sagen wir mal, Headline-Weltmeister, die er dem Club da überstülpt, ne, tut dem Verein mit Sicherheit gut. Aber es ist keiner, der irgendwie mit einem breiten Kreuz eine gute Galionsfigur ist, sage ich mal, vom Namen her schon, aber in seiner Art und Weise, wie er spricht und wie er sich in der Öffentlichkeit gibt und so, das ist mir insgesamt so ein bisschen zu dünn, auch sehr eindimensional in den Interviews. Da ist nie was Spannendes dabei. Auf den Pressekonferenzen, die sind nach 10 Minuten beendet, weil es ist nichts Interessantes dabei, so diese Dimension einfach, so diese, den nächsten Schritt zu gehen, irgendwie mit Personen, die wirklich auch eine große Ausstrahlung hat, auch eine Wirkung haben, ja, deutschlandweit, ja. Das fehlt mir einfach bei diesem Verein. Und das Potenzial ist allemal da, aber das kriegen sie irgendwie nicht hin.
Ja, definitiv. Aber das Problem haben wir ja schon seit Jahren. Ich glaube, unter Hecking lief es mal besser. Unter René Weiler lief es mal richtig gut. Dann hattest du mal so Kanten wie den Jan Verbeek als Trainer, der dann Strafmaßnahmen gemacht hat, wo wir dann überall in der Zeitung standen, dass die Spieler heimlaufen mussten. Aber Klose, wie du schon sagst, ja, er ist ja ziemlich vorsichtig, sage ich mal, in seinen Aussagen. Wir bräuchten halt, der Klose sollte halt einfach mal auf den Tisch schauen, wenn was nicht passt. Hat er ja gestern im Sky-Interview gemacht, mit der gelb-roten Karte, aber das war es halt prinzipiell. Und wie du schon sagst, die sind eigentlich immer ruhig. Ja, er hält sich halt eher zurück. Aber der Club ist halt ein Verein, bevor wir dann mal auf andere Vereine auch schauen, weil es ist ziemlich clublastig gerade, ein Verein, wo auch einen Trainer braucht, der nach außen geht, breite Brust und sagt, ja, wir wollen das Ding gewinnen und wir wollen uns weiterentwickeln. Aber jedes Mal dieselben Aussagen. Du hast 95%, wie du schon sagst, immer dieselben Aussagen. Und da muss der Klose auch sich an die eigene Nase fassen und daran was ändern. Auch wenn ich vom menschlichen Klose her einen überragenden Trainer für den Club finde, ich finde auch über die Jahre gesehen, einer der Trainer, der zum Club passt. Wir hatten ja auch schon andere, wie einen Kanadi damals, wo man nur Schlechtes gehört hat intern. Ja, aber da muss sich was ändern, weil sonst, glaube ich, wird die Saison noch weiter runtergehen statt nach oben. Obwohl die Mannschaft Ansätze zeigt, dass wir es eigentlich können. Perfekt, dann würde ich jetzt allgemein noch mal einen kleinen Überblick über die zweite Liga machen mit dir und dann in den zweiten Teil starten. Jetzt ist die Saison, wie gesagt, zur Hälfte vorbei. Da du ja im Thema bist, möchte ich jetzt gerne deine drei Aufsteiger hören und deine drei Absteiger hören zum Abschluss des ersten Teils.
Oh, da muss ich mich jetzt erinnern, was ich vor der Saison exakt habe. Also für mich ist Hannover 96 eigentlich die stärkste Mannschaft, auch mit einem sehr guten Trainer, Hertha BSC, sehe ich da auch. Jetzt mit dem Wissen, dass Schalke mit wenig Ballbesitz viel Punkte geholt hat, muss man die natürlich mit dazu addieren. Wir haben jetzt einen ganz komfortablen Vorsprung. Ich traue dem Ganzen immer noch nicht so recht. Deswegen würde ich die eher hinter Hannover und die Hertha setzen. Und ja, hinten, ich habe Magdeburg als Absteiger vor der Saison getippt, da bleibe ich jetzt auch dabei, weil einfach die Fußspuren groß ist, die Christian Titz da hinterlassen hat. Die spielen ordentlichen Fußball, womöglich kommen sie da auch noch raus, aber da bleibe ich jetzt trotzdem mal dabei. Und ja, ansonsten ist es echt schwer, ich glaube, dass die Vierter Probleme haben, weil einfach Unruhe im Verein ist und ja, der Trainer, den sie jetzt geholt haben, Heiko Vogel, der tut ganz gut, das ist ein Fachmann, mit dem hat keiner gerechnet, der hilft denen. Trotzdem sehe ich Fürth auch im Abstiegskampf da hinten drin. Und ja, ich glaube, dass im Moment Kiel auch noch so eine Schwierigkeit hat, weil aus der Bundesliga kommen andere Ambitionen, die torkeln da auch ein bisschen vor sich hin. Das könnte so die negative Überraschung der Saison werden. Braunschweig glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Klasse halten werden. Aber das sind so die 6 Mannschaften oben und unten, die ich da im Kopf habe.
Ja, perfekt. Dann lassen wir uns mal überraschen. Und als kleine Sonderfrage, wo siehst du unseren Club am Ende der Saison? Im oberen Mittelfeld oder eher unten?
Genau in der Mitte, so wie sie jetzt sind. Jetzt sind sie, glaube ich, 11. Ja. Vielleicht wären sie noch 10.
Ja, okay, perfekt. Ich glaube, da wäre ich zufrieden. Hauptsache immer wieder eine Saison ohne Abstiegsnöte, weil wir hatten ja die Jahre davor, wo wir jede Saison zittern mussten.
Ja. Absolut, wobei mit dem finanziellen Spielraum, den du jetzt eigentlich hast, hättest du schon irgendwie ein bisschen cleverer machen müssen, um vielleicht eine bessere Rolle in dieser Saison zu spielen. Also wer jetzt irgendwie sagt, Hauptsache kein Abstieg oder so, das ist ja eigentlich schon beim Club dann eher Steinzeit. Ne? Irgendwann muss ja das Ziel sein, auch mal wieder in der Bundesliga zu spielen, also für diesen Standort. Du willst ein neues Stadion bauen und so weiter. Also die Ambition muss ja eigentlich eine andere sein. Aber klar, ich verstehe es, weil wenn Leute das so sagen, weil einfach man immer wieder enttäuscht wird über die Jahre hinweg. Ne? Also, aber ich finde, erster FC Nürnberg, graue Maus, zweite Liga, 10. Platz. Ja, okay, dann ist es halt so in den nächsten 10 Jahren. Aber die DNA des Vereins ist eine andere eigentlich. Ne?
Ja klar, ich will natürlich ambitionierter sein, aber ich denke mir halt, wir kriegen es jetzt seit Jahren nicht gebacken, egal mit welchem Kader, mal wirklich unter die Top 5, Top 6 zu kommen. Allein letztes Jahr, wie du auch schon namentlich diese finanziellen Verkäufe genannt hast, ein Simas, Emrilli, Antist, Kastrup, Jander. Allein mit so einem Kader schaffst du es nicht am Ende der Saison unter den Top 5 zu sein, obwohl du echt lange dabei warst. Dann muss man sich halt auch langsam fragen, ob die Qualität vom Verein, auch wenn der Standort ein super Standort ist und wir eigentlich alle in die Bundesliga wollen, auf Jahre gesehen überhaupt die Qualität hat, da hochzugehen.
Das Stadion ist natürlich ein großes Thema, hat man auch verpasst. Ne? Da hätte man eigentlich viel früher rangehen müssen, wenn man sieht, was in Freiburg, Augsburg, Mainz passiert ist. Und der Club spielt zwar im altehrwürdigen Max-Morlock-Stadion, ich liebe diese Kultstätte des deutschen Fußballs, aber mit dieser Wucht an Fans, die du hast, was Stimmung angeht, das geht ja in diesem Stadion komplett verloren. Also klar ist in der Nordkurve immer Action, aber durch die Tatanbahn verhallt es halt leider. Also da kriegt kein Gästespieler bei der Ecke irgendwie Herzrasen, weil sie sind einfach zu weit weg. Jetzt stellen wir sich vor, man hätte ein reines Fußballstadion, wo du 2-3 Meter dran bist an der Eckfahne am Tor, dann würdest du in der Saison zu Hause wahrscheinlich 10 Punkte mehr holen, allein wegen des Heimvorteils, ne?
Ja, definitiv. Also ich bin froh, wenn wir das neue Stadion endlich durch haben und auch gebaut ist, weil ich kann diese Tatanbahn nicht mehr sehen. Ich hatte früher selber 10 Jahre lang eine Dauerkarte. Und wenn man so denkt, wie weit man eigentlich vom Spielfeld weghockt. Also wie gesagt, ich war in Österreich schon öfters in Stadien, da hockst du richtig nah am Feld. Ich war in England vor 5 Jahren in der zweiten Liga bei Bristol City in der ersten Reihe gesessen. Da habe ich mit den Wechselspielern auf Englisch reden können. Und das hast du halt in Nürnberg nicht.
Ja, absolut.
Ja gut, wir sind jetzt wieder sehr viel auf Nürnberg gekommen, aber jetzt würde ich sagen, starten wir den zweiten Teil einmal und es ist dein Weg. Und dein Weg startet, du bist in Nürnberg auf die Welt gekommen und groß geworden. Bevor wir natürlich auf deine journalistische Seite schauen, hast du denn selber mal Fußball gespielt?
Habe ich. Und zwar gar nicht so schlecht. Ich habe mit Alberto Mendes in der Auswahl gespielt, mit Stefan Hampel. War ganz lustig, Stefan Hempel. War ursprünglich beim kleinen Dorfverein in Weierhof unterwegs und dann bei der SG Quelle Fürth gespielt. Da in der zweithöchsten Liga in der Jugend. Bin dann in die erste Mannschaft nach Weierhof zurückgegangen, weil da sich bis zur Bezirksoberliga einiges entwickelt hat. War Mittelfeldspieler, Stürmer. Und dann nochmal nach Altenberg zu gehen, um da in der B-A-Klasse damals zu spielen. Das heißt ja mittlerweile alles anders. Ne? Das haben wir ja alles, ist ja alles neu gegliedert worden. Und dann parallel habe ich aber immer schon sehr viel Tennis gespielt und so. Und das war mir der gesündere Sport, weil beim Fußball, ich hatte insgesamt 7 Bänderrisse im Sprunggelenk, allein 4 beim Fußball. Und mir wurde es dann einfach, zu riskant, was meinen Körper angeht. Und dann bin ich komplett beim Tennis geblieben. Leider im Tennis ein bisschen zu spät angefangen, aber das spiele ich bis heute. Und ist meine Sportart, die ich selbst quasi betreibe. Habe lange beim 1. FC Nürnberger Tennis gespielt. Und jetzt bin ich aber erst seit 2006 in München und bin da im Umland, in Herrsching am Start beim Tennisspiel.
Ja, perfekt, wie du schon noch sagst, im Fußball. Irgendwann muss man sich halt entscheiden, ist es mir noch wert, den Körper weiter zu strapazieren oder eben die Sportart zu wechseln. Und wenn du, Hauptsache, ich finde, wichtig ist, egal wie alt man ist, Sport gehört dazu. Und wenn du sagst, eben Tennis, ist es mir nicht so gefährlich mit meinen Bändern, dann mach das. Aber finde ich auch super, aber wie du auch schon gesagt hast, Fußball ist einfach zu gefährlich teilweise. Wenn ich allein meinen Co-Kommentator sehe, der jetzt innerhalb von 3 Jahren 2 Kreuzbandrisse hatte und er spielt nur Kreisklasse, also Vorvorletzte Liga im Schwabacher Raum. Ja, da ist halt auch die Frage, ob er jetzt weitermachen soll mit 24 oder vielleicht doch einen anderen Sport machen sollte.
Naja, ja, Tennis kannst du bis ins hohe Alter spielen, ne? Also da ist kein Körperkontakt zum Gegner und das ist, liegt mir dann da einfach mehr.
Ja, definitiv. Und jetzt schauen wir mal auf deine berufliche Laufbahn. Du bist dann im Landkreis Fürth, wie du ja schon gesagt hast, groß geworden, 95, 96, da war ich süße 2 oder 3 Jahre alt, warst du dann im Funkhaus Nürnberg unterwegs. Genau. Wie kamst du denn dazu und wie war die Zeit?
Bin gleich nach dem Abi zum Bayerischen Rundfunk, habe da ein Praktikum gemacht und habe mich dann bei Radio Gong, damals gab es noch kein Funkhaus, beworben als Praktikant in der inneren Kramer Klettstraße war das noch, also Laufer Tor, da hinten raus war Gong unterm Dach und da ging es dann ins Funkhaus, dann sind die 4 Sender, Radio F, Charivari, N1 und Gong der Reihe nach ins Funkhaus gezogen, damals noch in der Sennefelder Straße, und ich hatte die Ehre, erster Volontär zu sein in diesem Haus, also die Ausbildung zum Redakteur und viel Sport da auch schon gemacht in der Redaktion, und dann gab es just die Situation, dass der Sportchef das Haus verließ und ich quasi meine Ausbildung so ein bisschen die Redaktion da übernommen habe und war dann auch Stadionsprecher beim Club, wie gesagt, habe Spiele übertragen, damals Regionalliga, die Vierter und auch den Club. Habe dann irgendwann Sendungen moderiert bei Radio Gong, auch die Morgenshow gemacht, Nachmittagssendungen und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, ja.
Ja, wie du auch schon sagst, du warst dann bei den verschiedenen Sendern eben mit drin, Stadionsprecher, da können wir jetzt auch mal drauf eingehen. Wie war das denn für dich? Ich weiß ja, dass zum Beispiel jetzt aktuell Radio Gong und N1 das zusammen machen mit dem Guido und mit dem Tippi. Aber wie war das damals für dich dann, da Stadionsprecher für deinen ersten FC Nürnberg, würde ich mal sagen, zu sein?
Ja, war großartig, weil wir einfach eine geile Zeit hatten. Wir waren in der Regionalliga und alle Nürnberg, der Club lag am Boden, ne, dritte Liga, Katastrophe und dann Aufbruchstimmung. Und dann haben wir 2 Aufstiege gefeiert in 2 Jahren. Das war also, wir sind aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen. Also A, die Auswärtsspiele im Radio übertragen, in Egelsbach und Weißmain, wo wir da überall waren. Das waren ja alles Festivals, ja, das waren ja alles, also unglaubliche Events, wenn der FCN, der große FCN da angereist ist. Das wäre genauso, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Real Madrid plötzlich in der zweiten Liga irgendwo zu Gast wäre. Es war schon was ganz Besonderes. Und dann diese Konstellation, das wird auch noch in der dritten Liga war, in der Regionalliga damals. Wir sind ja miteinander dann aufgestiegen. Auch Quelle Fürth übrigens war in dieser Saison da mit dabei. Also mein Fußballclub, bei dem ich gespielt habe. Und ja, das war eine super, super, super Zeit. Kann mich noch erinnern, Stuttgart, Kickers, Egerloch, auswärts Sonderzug mit den Fans da aufgelegt im Zug und dann da den Aufstieg klar gemacht. Also das war unfassbar. Und einmal in Burghausen, ich glaube, der Zweitliga-Aufstieg war, haben wir in Stuttgart bei den Kickers klar gemacht, im Sonderzug dann dahin. Dann durfte ich im Stadion bei den Stuttgart dann vom Kollegen der Stuttgarter Kickers noch das Mikro nehmen und tausende von Clubfans haben den Platz gestürmt und so. Und da dann quasi den Aufstieg schon gefeiert, dann mit dem Zug zurück und dann diese unglaublichen Partys vorm Stadion, vor 50.000, 60.000 Leuten vorm Stadion, das war unglaublich, also sensationell. Und auch damals in Burghausen war das, glaube ich, mit Willy Entenmann dann da auswärts gewesen und auch dann diese Partys da gehabt. Es wurde eine Woche lang ja nur gefeiert in Nürnberg mit den Spielern, mit dem Verein, mit den Fans. Also das war ein unglaubliches Programm, unheimlich intensiv. Also tolle Zeit, war echt eine tolle Zeit und sehr erfolgreiche Zeit.
Glaube ich vor allem, ich glaube die Zeit früher war noch ein wenig anders, auch mit den Fans und dem Verein, wo alles noch inniger war und die Profis nahbarer waren. Und ich glaube, wenn du mit 2 Aufstiege feiert in der Zeit als Stadionsprecher, ist es natürlich nochmal eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit, vor allem wenn es ja dein Profi-Herzensclub war oder ist.
Ja, man muss ja sehen, eigentlich... Also 2007 wäre ich wahrscheinlich auch kein Stadionsprecher noch gewesen. Aber ansonsten gibt es ja nicht viel zu feiern beim Club. Das war die erfolgreichste Zeit, weil da hast du halt nur gewonnen und bist aufgestiegen und hast einfach die schönste Zeit gehabt, wenn du immer im Abstiegskampf bist. Und beim Club gibt es ja viele unruhige Zeiten und immer negative Themen und viel Kritik. Und du bist da dann Stadionsprecher, ist natürlich auch nicht so schön. Ja? Also deswegen war das von fast goldene 2 Jahre eigentlich für mich vom Timing her. Hätte es nicht besser sein können, da auch viele Freundschaften entstanden zu Spielern bis heute, mit denen ich noch Kontakt habe. Also war ja damals eine, eine super Mannschaft auch in der Zusammensetzung an Typen, ne? Also mit Möckel, Zimmer, Kurt und solchen Leuten. Es war unfassbar cool. Sascha Ćirić, legendärer Goalgetter gewesen. Also echt eine super Zeit, blicke ich ganz zurück. Gab immer diese Stadionmagazine. Da habe ich einige noch daheim. Schaue ich aber mal gerne mal wieder rein, wie das damals war. Die für mich da auch von 0 auf 1000 dann, also Stadionsprecher gewesen und dann plötzlich irgendwie vor 50.000 eine Aufstiegsfeier zu moderieren. Aber da war diese Improvisation und diese Spontanität und diese Feierlichkeiten, die da kamen, darin lag eigentlich das Besondere.
Ja klar, definitiv, definitiv. Und wie gesagt, früher war es, glaube ich, einfacher und einfach überraschender und emotionaler wie heute. Natürlich feiert man heute einen Aufstieg immer noch richtig krass, aber ich glaube nicht mehr so wie in deiner Zeit früher als Stadionsprecher.
Ja, ich glaube, also sagen wir, der Pokalsieg ich war auch bei der Mannschaft mit dabei damals in Berlin, war schon auch cool, ne? Aber wir haben einfach der Regionalliga-Aufstieg und der Aufstieg von der zweiten in die Bundesliga damals war viel ganz anders. Man kann es ja miteinander vergleichen. Also, Zeiten haben sich geändert, alles wird ein bisschen genauer geplant, ne? Wenig Spielraum für, sage ich mal, Spontanität, sage ich mal. Das ist halt alles durchgeplant, auch wenn es dann irgendwie emotionale Feierlichkeiten sind. Man muss es erlebt haben, um irgendwie drüber zu sprechen. Man kann es so schwer in Worte fassen. Aber es waren die Zeiten in den 90er Jahren, waren einfach entspannter. Ja. Also da konnte man einfach mehr machen und man war ein bisschen flexibler und dementsprechend war es für mich auch dann besonders schön.
Ja klar, definitiv. Und wie du auch schon sagst, früher war es ein wenig spontaner, nicht so durchgetaktet wie jetzt im Profisport. Ich habe ja auch einige Jungs aus der Regionalliga auch am Start, also Schweinfurt damals, Würzburg. Und da hatte ich auch einen kurz nach dem direkten Aufstieg von Schweinfurt im Podcast. Der hat mir dann ein wenig von der Feierlichkeiten erzählt. Und da ist es dann eher so, glaube ich, wie du früher erlebt hast, so spontane Party nach dem Spiel. Bis, keine Ahnung, er hat keine Uhrzeit nennen wollen, was ich natürlich auch verstehe. Aber da, glaube ich, Regionalliga zur dritten Liga, der Aufstieg ist noch so wie früher. Aber sobald, desto höher du kommst, desto vollgepackter ist alles und emotionsloser, sage ich mal.
Na gut, es liegt halt hauptsächlich am digitalen Zeitalter, das muss man schon mal so sehen. Früher gab es kein Instagram und Facebook und was weiß ich, ja. Da sind die Sachen, so wie sie passiert sind, in den vier Wänden geblieben. Da konnte man einfach ein bisschen mehr machen, ne? Logischerweise. Heutzutage über das Handy dabei, wird die Kamera gezückt und so. Und die Spieler müssen alle aufpassen, dass sie sich ordnungsgemäß verhalten. Und Fußball ist ja auch keine, wie soll ich sagen, eine total cleane Sportart, ja. Da geht es halt auch mal unter die Gürtellinie. Die Sprache des Fußballs ist ja teilweise sehr derb bei Spielern, Fans auf dem Platz. Und wir fordern aber eine besondere Etikette, dass man sich gewählt ausdrückt und keine Fehler macht, keine falschen Formulierungen und so. Passt eigentlich im Kern gar nicht so zusammen, wenn man ehrlich ist. Ne? Und früher war das halt, jetzt gehöre ich auch schon zu denen, die sagen, früher war alles anders, aber ohne Handy und ohne... ja, irgendwas aufzeichnen, das, was an die Öffentlichkeit kommt und so, ne? Da gab es ja in den letzten Monaten richtig genügend Beispiele dafür, was man da für ein Eigentor auch schießen kann. Was nicht heißt, dass ich in der Sache gut finde, ne? Aber ein bisschen Intimität und Privatsphäre tut dem Sport dann auch gut, ne? Und ich sag mal, wenn wir damals im Unrat oder im Zentral oder im Tigers Club bis früh um 6 die Nacht zum Tag gemacht haben, ja, da hättest du die wenigsten Sachen veröffentlichen dürfen, ne, wahrscheinlich, also sag ich mal. Aber gut so, dass es da so ging und so war.
Ja klar, also kann man eigentlich nur sagen, man könnte sich wünschen, dass es in manchen Situationen einfach so ist wie früher, dass man einfach Mensch sein kann, weil ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage wegen dem ganzen digitalen Mist, sag ich mal, ich bin 32, aber ich wünsche mir auch manchmal die Zeit von früher zurück, wo du einfach ohne diese Handys dauernd rumhängst und alles liest, aber ich glaube, die Spieler werden auch viel entspannter, wenn es so wäre wie früher, weil heutzutage heißt es ja, ihr habt scheiße gespielt, was geht ihr in die Stadt, warum geht ihr raus? Ich meine, man muss trotzdem bedenken, es sind alles nur Menschen, ne? Und keine Maschinen.
Ja, also du wirst dann einfach vorsichtig, ne? Und du kannst ruckzuck einen Shitstorm am Hals haben, so schnell schaut man gar nicht. Und dann hast du verloren, ne? Gibt's genügend Beispiele. Aber man kann die Uhr auch nicht zurückdrehen, ist so wie es ist. Ich hab vom Timing her alles richtig gemacht damals, glücklicherweise. auch ein bisschen da zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen.
Ja, definitiv. Jetzt mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Du bist in 2006 nach langer Zeit im Radio zu Sky gekommen. Kannst du dich noch erinnern, weil es ist ja jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her, wie du eigentlich zu Sky gekommen bist, also wie die Kontakte entstanden sind und wie deine Anfänge bei Sky waren?
Ja, sehr kurios, weil ich hatte immer Kollegen, die damals bei Premiere, muss man ja sagen, auch gearbeitet haben und so. Und es ist grundsätzlich schon sehr schwer, auch im Fernsehen irgendwie Fuß zu fassen. Wenn du mal drin bist und du machst einen ordentlichen Job, bist du ganz gut dabei, sage ich mal. Aber so diesen, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich kann es gar nicht mehr so beurteilen, aber bei mir war es damals so, eher über Zufälle dann auch irgendwie da reingekommen. Hatte dann auch mal ein Casting, da habe ich dann Schalke gegen Bayern nachkommentiert und da wurde ich dann erstmal im ersten Schritt abgelehnt. Es hieß aber so nach dem Motto, ja, du hast es aber trotzdem ganz gut gemacht, wir haben uns für zwei andere Leute entschieden, wenn mal wieder Bedarf ist, melden wir uns. Und dachte mir schon, na ja, bla bla, da meldet sich niemand mehr. Und dann geht es natürlich auch immer um Rechte, ne? Wer bekommt was, Arena und Premiere, Sky und jetzt The Zone und Paramount Plus und was jetzt alles kommt. Und das ging ja früher auch schon so. Da gab ja dann eine Situation für Premiere, als sie die Rechte verloren haben, ist natürlich auch Personal weggegangen. Und dann hast du natürlich auch nicht mehr so viele Positionen zu besetzen. Aber dann kam ja damals die Telekom und T-Home hat ein eigenes Produkt gemacht, was heutzutage vielleicht auch Magenta dann irgendwie ist, waren die Anfangsfänge, waren die ersten Geschichten quasi von T-Home. Und da durften wir dann auch die zweite Liga oder Sky, beziehungsweise damals Premiere, die zweite Liga und die Bundesliga übertragen. Und da habe ich dann tatsächlich einen Anruf bekommen, ob ich mir das vorstellen kann. Die hatten damals ganz wenig Abonnenten. Es war wie so ein Trainingslager. Wir mussten erstmal einen Abonnentenstamm aufbauen. Ne, mittlerweile hat Magenta ja auch wahrscheinlich relativ viele Kunden. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber damals ging es gerade los. Und haben wir eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Trainingslager gehabt, also ich hauptsächlich in der zweiten Liga. Und dann kamen die Rechte wieder zurück. Und dann war plötzlich auch im Satelliten- und Kabelbereich wieder ein Thema, Fußball zu zeigen. Dann hast du eine ganz andere Öffentlichkeit und dann war ich halt dabei. Und dann ging es immer ein bisschen so um Rechte, Zeiten, Perioden, ne? 4 Jahre Bundesliga, wer kriegt es dann? Ja, und dann kam Tennis auch als Recht dazu, was mir natürlich sehr entgegenkam, wo ich unheimlich viel mache. Und so hat sich bis heute ja eher nichts verändert, weil die Rechte ja relativ konstant dann auch bei Sky geblieben sind. Ne? Also nicht alle, aber die meisten und größten und wichtigsten nationalen Rechte.
Ja, definitiv. Also zu dem Thema Rechteverkauf und was du heutzutage alles brauchst, das würde ich dir eher auslassen, weil es regt einfach einen normalen Fußballfan nur noch auf, dass du gefühlt 1000 Abos brauchst, um wirklich alles zu sehen. Ich meine, ich habe nur Sky. Ach ja, und Disney Plus, da wo die Frauen Champions League läuft.
Ja, sehr gut. Ja gut, ich habe dann eine andere Meinung, ne, weil auf der anderen Seite willst du natürlich, dass auch Geld in Fußball kommt. Du kannst ja nicht sagen, die Kuh, die du melken wirst oder so, magst du nicht. Ja. Das ist halt einfach so. Also du kriegst mehr Erlöse, indem dass du es breiter aufsplittest und fächerst, als wenn du es nur einem Player gibst. Ne? Das ist einfach so. Kannst du einfach mehr verlangen und es ist halt einfach ein Bieterverfahren. Und jeder, auf der einen Seite will der deutsche Fußball international mithalten können mit der Premier League, dann musst du halt auch Fernsehgelder generieren. So einfach ist die Lösung. Und ich weiß nicht, was dann die Fans sagen würden, wenn du sagst, okay, wir spielen vom Level her nochmal 3 Klassen unter der Premier League und haben da gar keine Chance mehr mitzuhalten. Dafür gibt es nur einen Sender, der überträgt und da kriegst du das Abo für 10 Euro. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, ja. Also die Leute beschweren sich immer darüber, dass quasi dieses Abo-Fernsehen so viel schichtig geworden ist mit den verschiedenen Anbietern. Aber über das Geld, das dann generiert wird und natürlich auch den Vereinen zugutekommt, den Spielern und der Qualität und auch dem Unterhaltungsfaktor und dem Qualitätsfaktor dieser Sportart, darüber spricht dann keiner. Erst in zweiter Reihe. Also das gehört zur Wahrheit schon auch dazu, ne?
Ja, natürlich, freilich. Aber wenn du so schaust, also ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was ich von meinem Sky-Abo zahle, weil ich ein Idiot bin. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich zahle relativ viel. Und dann, wenn ich zum Beispiel Champions League schauen wollen würde, müsste ich dann nochmal 40, 50 Euro für das Zone ausgeben. Dann, wenn ich dritte Liga schauen möchte, obwohl auch ein Podcast-Gast mir das
Das mag ja sein, aber, ja. Die DFL kriegt von allen Media-Playern quasi Geld, ne? Von allen, so. Und übrigens in England ist das überhaupt kein Thema. Da zahlen die Leute für 4, 5 Abos seit Jahrzehnten und weit über dem Preis, wie es in Deutschland aktuell gelistet ist. Weit über dem Preis. Und das ist einfach eine Kulturfrage, finde ich. Und eine Frage, wie, Anführungszeichen, Pay-TV in Deutschland auch bewertet wird. Ne? Weil man bekommt ja auch was dafür. Ich weiß nicht, für was die Leute alles noch Geld ausgeben, so, aber ich finde, für das, was du zum Beispiel mit dem Bundesliga-Abo bei Sky bekommst, das ist ja Wahnsinn. Du bekommst also die zweite Liga komplett jedes Spiel. In der Bundesliga bekommst du jedes Spiel bis auf die Sonntagsspiele live, also jedes Spiel und das die ganze Saison. Und wenn ich hier sage, was da für ein Produktionsaufwand und für ein Personalaufwand und für einen Kostenaufwand dahinter steckt, ja, da musst du aber lang, muss eine alte Frau lang für strecken, um da erstricken, um da den Kostenfaktor dann auch zu decken. Also ich finde schon, dass es eine gewisse Wertigkeit hat, auch mit den entsprechenden Vor- und Nachläufen und den Highlights und so weiter und so fort, steckt da dann großer Aufwand auch dahinter. Aber es ist jedem selbst überlassen. Wenn es einem das nicht wert ist, dann macht das natürlich nicht. Aber ich finde für mich, da steckt schon viel dahinter an dem, was man sich dann orientieren kann. Ne? 34 Spieltage Bundesliga in den ersten zwei Ligen zu kriegen.
Ja, natürlich, freilich. Wie gesagt, ich habe Sky seit, glaube ich, ich bin jetzt mit meiner Freundin fast 10 Jahre zusammen. Ja, seit fast 10 Jahren habe ich jetzt Sky. Bin auch voll zufrieden. Also zweite Liga, Bundesliga, österreichische Liga, Premier League. Was ich nur schade finde, aber vielleicht kannst du mir ja die Antwort darauf geben. Es wurde im August groß Werbung dafür gemacht, dass Sky jetzt die Rechte für die Championship, also zweite Liga England, hat. Und bisher, gefühlt, sind nur 2 oder 3 Spiele übertragen worden. Ich habe gedacht, die haben die Rechte für alle. Die haben nämlich groß Werbung gemacht für zweite, dritte, vierte Liga und den Pokalwettbewerb.
Nee, also ich bin im ausländischen Fußball, ist nicht so meine Spezialdisziplin, gebe ich ehrlich zu. Deswegen interessiere ich mich auch nicht für, ich schaue wenig Premier League. Also ich mache Champions League und Europa League und Conference League relativ viel für unsere Kollegen von Sky Österreich. Das regelmäßig, aber jetzt die nationalen Ligen schaue ich mir ja seltener, weil irgendwann ist auch mal Schluss. Ich habe auch Frau und Katzen und Kind. Insofern, wenn ich dann neben der Arbeit auch noch die ganze Zeit vor der Glotze sitze und auch noch ausländische Ligen anschaue, dann wird es irgendwann zu viel bei der Vielfalt an Sportarten, die ich auch begleite. Insofern kann ich es ja nicht genau sagen, aber es geht tatsächlich um Highlights, glaube ich, der zweiten Liga in England. Also nicht komplett alle Spiele, aber
ja, okay.
Das ist mein Wissensstand.
Ja, kein Ding. Mir ist es nur aufgefallen und ich habe auch Frau und Kind. Bin noch ehrenamtlich Jugendtrainer in Wolgersdorf. Also ich habe auch nicht die Zeit, nur vor der Klotze zu hocken. Mir ist es nur eingefallen, weil da war ja groß Werbung dann bei Sky im Instagram. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal einen erfolgreichen Mitarbeiter habe, kann ich da mal nachfragen.
Ja, klar, aber ich für solche Sachen bin ich ja gar nicht zuständig. Also wie gesagt, ausländischer Fußball ist, was die nationalen Ligen angeht, ist nicht so mein Top-Thema.
Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende vom zweiten Teil. Aber jetzt, du bist jetzt seit fast 20 Jahren bei Sky. Du kannst ja jetzt mal grob zusammenfassen, wie sich die ganze Zeit verändert hat, jetzt über die Jahre, von der Technik her, vom allgemeinen Feeling her bei Sky, weil ich glaube, am Anfang war es ja noch in den Kinderschuhen irgendwie alles mit den Rechten, dann wieder die Rechte da, dann wurde alles größer aufgepauscht, aber jetzt ist ja konstant, wie du auch schon gesagt hast, seit Jahren dasselbe Niveau und wird natürlich stetig immer größer, aber nimm uns doch mal mit, wie war deine Zeit jetzt über 20 Jahre zusammengefasst?
Ja, der größte Fortschritt war natürlich die Technik, was das Bild angeht, ne? Also von SD auf HD, jetzt UHD dann sogar. Das ist ein Unterschied Tag und Nacht. Ich kann mir jetzt heutzutage bei RTL, habe ich jetzt kein HD-Paket, ich dann Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft sehe, dann denke ich immer, schneit. Also das ist schon bahnbrechend gewesen. Ansonsten wird natürlich alles viel genauer bewertet und viel genauer strukturiert. Wann darfst du was machen? Die Sender kommen jetzt näher ran, ne? Also in der Saison, seit der rechten Periode, ist ja auch wieder viel passiert. Du hast jetzt Spieler vorm Spiel beim Bus, bei der Busankunft interviewen, du kriegst Kabinenbilder, du kannst während dem Spiel einen Funktionär in den Kommentar mit integrieren. Also man sieht, man will weiter Möglichkeiten schaffen, um am Ende den Fan noch mehr mit reinzuholen. Ich finde so, die zweite Liga ist immer noch anfassbar. Also es ist nicht so, dass man an die Leute nicht rankommt. Ich habe ein ganz gutes Netzwerk. Die üblichen Verdächtigen bleiben es dann auch immer auf den jeweiligen Positionen. Ne? Trainer hier rein, raus, dann taucht er wieder woanders auf. Funktionäre, Manager überall. Das Lustige ist, dass da immer irgendwo ein Ex-Klubberer sitzt, ob das Baumann auf Schalke ist, ja, ob das ein Reppe in Kiel ist, also die, ob das jahrelang Hermann Gerland bei den Bayern war, auch Robert Kovac bei den Bayern, der auch mal beim Club gespielt hat, was viele ja nicht mehr wissen. Also überall sind irgendwo Ex-Klubberer, Spieler, Trainer, Funktionäre, und dadurch hat sich natürlich ein Netzwerk aufgebaut, in dem ich mich sehr wohlfühle, weil ich dann immer wieder auch ein bisschen dort einen Ansatzpunkt halt finde bei den jeweiligen Vereinen. Ja, also. Und ansonsten versucht man natürlich dann, also das Zeitalter des Fußballs hat ja nichts mit dem Fernsehen zu tun, aber diese Videoschiedsrichternummer hat natürlich einen riesen Einfluss jetzt mittlerweile aufs Spiel, wo ich mir viel mehr Verkürzung wünschen würde. Ich brauche kein Handspiel, kein Foul, mir würde reichen Abseits- und Torlinientechnik und dann schnell weiter. Alles andere sollen Menschen entscheiden, und zwar auf dem Platz. Dafür sind sie ausgebildet worden, und dass dann immer ein Fehler gemacht wird, ist okay, Spieler machen auch Fehler. Aber unendliche Diskussionen vor dem Videoschirm, wenn die dann rausgehen und dann irgendwie über Absicht, Nicht-Absicht und ausgestreckte Hand und angespannt und nicht sprechen, das ist einfach, nimmt natürlich viel Emotion. Ansonsten fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Also das Spiel ist gleich geblieben. Wir spielen, glaube ich, immer noch 11 gegen 11. Das ist das Wichtigste. Gelder sind natürlich extrem gestiegen, ne? Gehälter und so weiter. Aber die Qualität des Fußballs, finde ich, geht nicht so schnell nach oben wie eigentlich die finanzielle Entwicklung, finde ich so. Auch wenn da natürlich auch immer wieder Qualitätssteigerungen kommen, was Intensität angeht, was individuelle Klasse angeht. Aber ja, das sind so die wichtigsten Eckpunkte, die ich vielleicht so in 20 Jahren irgendwie Revue passieren lassen kann. Das Kommentieren hat sich ein bisschen verändert, aber ist im Kern schon immer noch von den wichtigsten Bausteinen gleich geblieben. Nicht so viel zu beschreiben, Emotionen zu haben, unterhaltsam zu sein. Ja, das ist so das, was mir einfällt eigentlich so in den letzten 2 Jahrzehnten. Fernseh, Fußballunterhaltung.
Perfekt, also zusammengefasst, es hat sich zwar einiges geändert, aber der Kern ist gleich geblieben, und das ist ja das Wichtigste auch im Fußball.
Ja.
Perfekt, dann haben wir jetzt den zweiten Teil hinter uns. Jetzt, die meisten Fragen, habe ich gerade gesehen, haben wir während der Folge beantwortet. Da ging es auch viel über den Club. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Fragen von unsererseits, und da fangen wir einfach mal an. Auch von den Fans noch, aber da war eine Frage zum Beispiel: Hattest du als Kind ein Vorbild oder Lieblingsspieler?
Absolut. Dieter Eckstein. Letzte Woche noch beim Club gegen Fürth getroffen. Im Waging am See zu Hause, ganz netter Typ, Legende, also damals gespielt, als ich klein war. Eckes ist einfach Wahnsinn gewesen.
Absolute Legende.
Ja.
Die nächste Frage: Was wärst du geworden, wenn es mit dem Sportjournalismus nicht geklappt hätte?
Ich habe BWL studiert, da ist man dann nach allen Seiten ja offen. Bin froh, dass es funktioniert hat, aber ja, ich könnte jetzt gar nicht so sagen, in welche Richtung das gegangen wäre, aber habe mich immer für Gastronomie auch interessiert. Das war mit Sicherheit auch ein Thema. Habe in der Heimat auch lustigerweise eine Gastro, die ich verpachte, fränkisch, wo ich immer mal wieder gern bin, in Weierhof. Aber ob das dann in die Richtung gegangen wäre, weiß ich gar nicht. Vielleicht wäre ich dann eher hinter den Kulissen im Medienbereich, Agenturbereich gelandet. Bin ja mittlerweile auch als PR- und Mediaberater tätig für Justin Engel, ja, den, wenn wir schon hier den Nürnberg-Bezug haben, ein Tennisspieler, 18 Jahre jung, in Nürnberg geboren, der gerade die Top 200 geknackt ist, gerade bei den Next Gen Finals in Saudi-Arabien spielt und so, der uns viel Freude bereitet. Den berate ich seit über einem Jahr medial und was die PR-Sachen angeht. Großes Tennistalent. Vielleicht wäre es in die Richtung gegangen, aber es wäre, glaube ich, schon in Kombination mit Sport immer was gewesen.
Okay, perfekt. Aber hört sich ja verdammt gut an, und wie du auch schon sagst, du machst ja nebenbei auch noch was. Habe ich zum Beispiel nicht gewusst, aber finde ich auch mega interessant. Schau, dann hätte man noch mehr Punkte gehabt zum Besprechen. Aber ja, wenn man so auf die Uhrzeit schaut, sind wir schon ziemlich gut dran, was wir bisher besprochen haben.
Ja.
Jetzt haben wir noch zwei Fragen und dann sind wir schon am Ende. Und die eine Frage stelle ich den Profis immer. Jetzt bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Nenn uns deine Top 11. Heißt, ich möchte von dir ein System hören und die jeweiligen Positionen plus Spieler.
Aktuell oder auch ehemalige Spieler?
Auch ehemalige. Also manche haben Mitspieler genommen, manche Gegenspieler, manche haben übertrieben und haben Messi, Ronaldo und
Weltauswahl, ach so, okay. Ja.
Aber du kannst natürlich
jetzt nicht,
auch...
Es geht jetzt nicht um die Qualität, sondern es geht eher so um...
Um den Bezug.
Bezug, auch. Ja, okay. Ja, also beim Torwart würde ich schon auf Andi Köpke gehen. Ich kenne Andi auch gut aus seiner Zeit in Nürnberg. Treffe ihn immer wieder. Super Keeper gewesen. Nationalmannschaft geprägt. Schade, dass er in Nürnberg nicht so viel anpackt beim Club. Also da hält er sich immer bedeckt, obwohl er ja noch in Nürnberg, auch in Nürnberg wohnt und so. Aber er mit Sicherheit eine große Kompetenz, die man da dem Verein zugutekommen lassen würde. Aber Andi Köpke ist für mich die klare Eins. Dann fand ich damals, als Klaus Augenthaler Trainer war, wurde ja die Viererkette in Nürnberg installiert mit Wiblishauser, Nisse Johansson, vielleicht erinnern sich da die Clubfans auch noch dran. Das war damals schon sehr fortschrittlich, was Augenthaler hat spielen lassen. Deswegen würde ich die beiden da mal setzen in der Abwehr. Beim Linksverteidiger würde ich auf Yilmaz gehen, weil mir der aktuell sehr, sehr gut gefällt. Da wird der Club auch mal viel Geld dafür bekommen. Auf der Rechtsverteidigerposition ist es Enrico Valentini, weil er einfach eine Legende auch beim Club ist, in Nürnberg geboren. Eltern, italienisches Restaurant, so ein super Typ, der jetzt auch im Verein integriert ist. Also das ist einfach auch so eine Sympathie-Geschichte. Im Mittelfeld gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber da nehme ich auf jeden Fall Hans Dorfner, Sergio Sarate und Alain Sutter, wenn man mal von 4-3-3 ausgehen kann. Ja, und im Sturm ist bei mir Sascha Ćirić gesetzt, Dieter Eckstein sowieso, und ich gehe noch auf Suleiman Sané, weil auch da ja einfach das Tempo mich damals so beeindruckt hat. Überragender Spieler gewesen, sein Sohn ja auch eigentlich ein Superstar, der es noch nicht so richtig geschafft hat, für mich ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Aber das wäre so mein 4-3-3 beim Club.
Ja, perfekt. Hört sich eine sehr stabile Mannschaft an. Ich glaube, wenn man jetzt mal absieht, dass der Fußball sich extrem verändert hat, könnte die Mannschaft trotzdem ziemlich weit oben mitspielen.
Ja, gut, Marek Mintal wäre natürlich auch noch einer, den man reinnehmen müsste. Aber vielleicht noch Mintal für Sané, ja, so, wenn man ein bisschen noch angleichen würde. Aber der ist Bundesliga-Torschützenkönig gewesen. Der muss da eigentlich noch mit rein. Aber es soll ja auch keine Clubauswahl sein, sondern, oder doch, es soll eine Clubauswahl sein, oder?
Nee, das ist mir wurscht. Du hättest doch andere Elf nehmen können.
Ach so, aber ich habe es jetzt mal auf Nürnberg bezogen gemacht. Die finde ich auch ganz sympathisch.
Ja.
Also, ja, weil das ist mein größter Bezug. Die Leute kenne ich so am besten, die habe ich am meisten miterlebt und so. Und klar kann ich jetzt auch sagen, irgendwie, keine Ahnung, Ronaldo oder, das ist aber, liegt mir ein bisschen fern. Das ist nicht so meine Welt eigentlich. Ich bleibe dann eher so in den guten alten Zeiten und auf den Club bezogen. Also das wäre so meine Clubauswahl, und das ist dann auch meine Weltauswahl, weil ich war früher noch Gladbach-Fan und ein bisschen Leverkusen, weil Herbert Waas, Bunkum, Char, der Fußball hat mir gut gefallen. Die haben ein Trikot noch im Keller von Herbert Waas, dessen Freund ich auch gut kenne, die arbeitet bei uns und Herbert ist auch Legende. Und dann war diese Mannschaft von Gladbach mit Mill, mit Rahn, mit Hochstädter, Christian kenne ich auch sehr gut, mit Sude, mit Ewald Liene, mit dem ich immer wieder Austausch habe und so. Das war auch eine super Mannschaft. Da hätte ich auch mit dem einen oder anderen gerne noch vielleicht mit reingepackt in der Kombi. Aber es sind für mich nicht die Weltstars jetzt von Real Madrid, Barcelona, Juve, Inter Mailand, AC Mailand, Bayern München, Dortmund, sondern eher die, wo dann eine gewisse Sympathie auch mit einhergeht, wo ich Emotionen halt habe und ich irgendwie nur sage, das sind halt die Besten auf ihrer Position und die spielen den besten Fußball. Also darum ging es so ein bisschen.
Ja klar, definitiv. Ich habe den Hintergrund schon verstanden und jetzt...
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und bevor wir natürlich jetzt zu den traditionellen Abschlussworten kommen, fehlt natürlich noch eine Gastempfehlung. Wen würdest du uns denn empfehlen?
Hier für diese Runde würde ich einen Menschen empfehlen, der sehr unterhaltsam ist und auch eine Profilaufbahn hatte. Oliver Straube, einst beim 1. FC Nürnberg, beim HSV und Unterhaching. Eine echte Frohnatur, einer, der das Leben immer genossen hat. Der hat viel zu erzählen. Da kann man ein bisschen mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle schmunzeln. Also den Linksfuß würde ich empfehlen. Vor allem, weil der jeden Sport gut kann. Der ist ein herausragender Golfer. Der ist ein super Kitesurfer. Alles, was der sportlich macht, macht er auf einem absolut hohen Niveau und war eben auch ein super Fußballer.
Okay, perfekt. Tatsächlich kannte ich ihn jetzt nicht. Ich musste jetzt überlegen. Aber ich freue mich, weil es soll natürlich auch sein, dass wir auch uns unbekannte Gäste haben. Wäre ja langweilig, wenn man jeden schon in- und auswendig kennt.
Und den lernt er kennen.
Auf jeden Fall. Und ich freue mich immer schon auf solche Folgen, wo man auch schon angeteasert wird, dass man da sehr viel zu lachen hat. Da freue ich mich insbesondere drauf. Wir hatten nämlich vor längerem auch Markus Einsiedler mal zu Gast, Ex-Profi. Und da wurde er schon mit großen Lorbeeren angekündigt. Und ja, die Folge war echt gut, weil wir nicht nur über Fußball gesprochen haben, wenn du mal verstehst, was ich meine.
Absolut. Übers Leben reden.
Ja. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für deine Zeit, Stefan. Und wie es natürlich auch bei uns Tradition ist, sind deine Abschlussworte jetzt dran.
Ja, ist ja kurz vor Weihnachten. Deswegen wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein super Weihnachtsfest. Bleibt alle gesund, das ist das Wichtigste. Und der Fußball wird weiter seine Geschichten schreiben, auch 2026. Und wenn es vielleicht eine etwas schönere Geschichte ist beim 1. FC Nürnberg, den wir alle ein bisschen im Herzen tragen, dann wäre das natürlich die beste Geschichte.
Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.